Ja, 16 Uhr und genau 3 Minuten. Herzlich willkommen hier bei Radio X, eine weitere Ausgabe, wie jeden Mittwoch um 16 Uhr, das ABS-Magazin und heute mit der Redaktion von Occupy, heute also am 31. Juli bei, naja, sagen wir gemäßigten sommerlichen Temperaturen, aber es steht wieder ein heißes Wochenende bevor und wir wollen uns heute wieder über Arbeit, Bildung und Soziales unterhalten. Das ist nämlich Kernpunkt unserer Sendung und heute haben wir Studiogäste, das ist der Thomas, er ist einer der Sprecher von Occupy Frankfurt und Moment, da kommt schon der erste Einwurf wieder.
Hallo nach da draußen, ich bin kein Sprecher von Occupy Frankfurt, bitte die schlachten mich, ich bin ein Aktivist.
Ein Aktivist, aber du sprichst als Aktivist dann von Occupy Frankfurt, aber du bist, ich hoffe das stimmt jetzt, Vorstandsvorsitzender der EOZB, der Europäischen Occupy Zentralbank.
Das ist richtig.
Ja, na, immerhin etwas. Ja, und vor der Tür, der kommt auch gleich zu uns ins Studio 1, der Alexander, und er ist jemand, der sich intensiv einsetzt gegen das Spähprogramm PRISM und ist auch Anmelder einer Mahnwache vor dem US-Konsulat hier in Frankfurt. Unsere Themen sind also demnach das US-Spähprogramm PRISM. Da gab es auch am letzten Samstag, am 27. Juli, eine Demo, nicht nur in Frankfurt, sondern in über 30 deutschen Städten. Ein weiteres Thema wird sein Occupy Frankfurt und die Blockupy Demo-Tage 2012 und auch 2013. Und wenn die Sendezeit reicht, dann gehen wir noch rein in die Themen Rekord, Jugendarbeitslosigkeit in Europa und Billiglöhne, Hungerlöhne in Hessen. Aber wie es sich für ein richtig gutes, heißes Radio gehört, gibt es natürlich viel heiße Musik auch noch mit der Sendung geliefert. Und hier gibt es gleich Musik von Carl-Louis Zillet und Elias Gottstein. Sie sind das Duo Guaia Guaia und die haben jetzt gerade ganz heiß und aktuell ihr Album veröffentlicht. Eine Revolution ist viel zu wenig und das Journal Frankfurt hat ihnen übrigens eine große sechsseitige Titelstory unter dem Namen Straßenstars vom Friedberger Platz in die Charts gewidmet. Wir hören jetzt, bevor es in unsere Unterhaltung geht, noch ein Song von Guaia Guaia und ihr Song Terrorist. Er ist für die einen Held, für die anderen Terrorist. Die Rede ist von Bradley Manning, 25 Jahre alt, einst Obergefreiter der US-Armee und spektakulärer Whistleblower für WikiLeaks. Er wird heute in dem zu erwartenden Urteil des US-Militärgerichts zwar nicht mit dem Tode bestraft werden, doch muss er mindestens für 21, wenn nicht sogar für 136 Jahre hinter Gitter. Manning hatte vor 3 Jahren der Internet-Informationsplattform WikiLeaks brisante Internas über die Geheimdienstaktivitäten zur Verfügung gestellt. Der US-Militärjustiz wird vorgeworfen, folterähnliche Methoden gegen Manning eingesetzt zu haben. In diesem Prozess soll wohl ein Exempel statuiert werden, wie man auch künftig mit sogenannten Geheimnisverrätern in der US-Armee umgehen will. Edward Snowden, Computerspezialist und Ex-US-Geheimdienstler, ist der neueste Whistleblower. Er hat die NSA-Affäre ins Rollen gebracht, bei der unter anderem die US-Spionagesoftware PRISM zum Einsatz kommt. Und dagegen gab es am vergangenen Samstag, den 27. Juli, eine bundesweite Demo gegen die Ausspähung des großen Bruders, des sogenannten großen Bruders. Und zu diesem Thema habe ich jetzt geladen den Thomas und den Alexander. Herzlich willkommen auch Alexander.
Hallo.
Und Hallo. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, hier mit dabei zu sein. Wir haben in Frankfurt, so berichten die Zeitungen, 2000 Menschen auf der Demo gehabt gegen das Vorgehen der US-Behörden, Geheimdienste, Justizbehörden. Was weiß man gar nicht so genau, wer da alles mit dahinter steckt. Ihr wart an diesem Tag mit anwesend und könnt ihr uns ein bisschen berichten aus dem Tag und vor allem vielleicht zuerst die Frage an Alexander, denn du hast auch eine Mahnwache angemeldet vor dem Konsulat und kannst du uns berichten vielleicht von der Demo und auch deine Beweggründe zu der Mahnwache?
Ja, wo fange ich da jetzt am besten an? Also am Samstag, die Demonstration, die war sehr spannend. Als ich da jetzt angekommen war, also sah es erst am Anfang so aus, als wären wir gerade mal 200 Mann. Wir hatten total die Panik, dass überhaupt niemand mitmachen möchte. Mhm. Und im Laufe einer halben Stunde waren es dann auf einmal 1000 bis 2000. Die Polizei sagt, sie haben 1000 gezählt. Die Veranstalter sagen, es waren 2000.
Ja. An dem Tag waren es 40 Grad in Deutschland.
Richtig, richtig. Ja. Also die Personen, die dort mitgelaufen sind, die sahen auch total erledigt aus. Die haben geschwitzt wie sonst was. Ich denke mal, dass da sicherlich noch einige mehrere tausend gewesen wären, wären es vielleicht nur 25 Grad gewesen.
Ja, und die nicht die Sommerferien schon im Raum gestanden hätten.
Ja, richtig. Die Urlaubszeit, die spielt da natürlich auch noch eine ganz große Rolle. Mhm. Sehr interessant war die Veranstaltung dahergehend, dass antiprison.de, also der Veranstalter Ian, das zugelassen hat, dass die ganzen Parteien dort auf dem LKW, den wir vor Ort hatten, sprechen durften. Mhm. Und die einzigste Partei, die da jetzt meines Wissens nicht vertreten war, das war jetzt die schwarze Regierung, CDU. Warum auch immer sie sich enthalten haben, sie werden ihre Gründe gehabt haben. Das war eine sehr spannende Sache.
Ja, es waren dabei die Piraten, die Linken, die Grünen, die FDP und auch zum Schluss noch die SPD.
Richtig.
Wie du sagst, außer die Schwarzen, ja, die Regierungspartei.
Richtig, richtig. Ja. Ganz interessant war dann auch die Ansprache vom Herrn Hahn. Also da gewisse Themen angesprochen hatten, waren die Demonstranten ganz außer sich. Sie haben gepfiffen, sie haben gebrüllt. Und auch der Thomas, der hat da interessante Sätze in den Raum geworfen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was er gebrüllt hat.
Naja, ich hatte nicht gebrüllt, ich hatte ja eine Anlage mit dem Mikro selber. Und wie der Hahn auf dem LKW ging, da konnte ich mich ja nicht dessen enthalten, zu bemerken, dass ich da jetzt der Bock zum Gärtner machen will. Weil das hängt letztendlich damit zusammen, dass der Herr Hahn wohl ein Interesse daran hat, Freiheitsrechte und alle möglichen Persönlichkeitsrechte im Ausland zu schützen. Aber hier in Deutschland interessiert es ihn scheinbar einen Dreck. Ansonsten würde er als hessischer Justizminister ganz anders vorgehen. Wenn wir mal das Beispiel nehmen, das hatten, wirst du, glaube ich, auch noch mal ansprechen, mit dem Journalisten vor einigen Tagen vor der amerikanischen Botschaft, ja. Wenn er die Aktion von Aktivisten aufnehmen, die da mit Lichtkunst ans Botschaftsgebäude irgendwelche Parolen anstrahlen wollten. Und da kommt die Polizei und hält einem Journalisten trotz Ausweis die Pistole an den Kopf, Kamera aus oder ich schieße, der Journalist wird gefilzt, die Kamera wird ihm abgenommen, bis auf die Unterhose gefilzt. Es hat 36 Stunden und öffentlichen Druck und eine Pressemitteilung gebraucht, bis der gute Mann seine Kamera wiederbekommen hat. Und ein Justizminister, der ja zuständig ist hier in Hessen und der sich dann nicht öffentlich hinstellt und sagt, eine solche Einschränkung der Freiheitsrechte gibt es hier nicht. Ja, ein solcher Justizminister ist aus meiner Sicht auch ein Verfassungsfeind.
Ja, es gibt dazu eine Stellungnahme von einem Augenzeugen, der diesen Vorfall in der Nacht am 16. Juli beobachtet hat. Und den möchte ich vielleicht mal kurz vorlesen. Der Amateurfilmer schreibt also oder sagt Folgendes. Der Litauer Romas und ich positionierten uns auf der gegenüberliegenden Straßenseite der amerikanischen Botschaft in Frankfurt und filmen den heranfahrenden Sprinter, ausgestattet mit Lichtkanonen und Kompressor. Ziel ist es, einen Lichtprotest gegen die stille und totale Überwachung durch die NSA in Deutschland durchzuführen. Dazu wird mit einem Beamer ein Motiv auf die Wand der Botschaft gestrahlt. Die Fahrer haben leider versäumt, den Kompressor anzuwerfen. Sie halten direkt vor der Botschaft und versuchen, den Kompressor anzureißen. Ein dicker schwarzer Mann, der vor der Botschaft wartete, rennt mit erhobenen Händen die Straße runter und ruft Polizei, Hilfe, Help, Police und fängt an, Autos anzuhalten. Romas und ich filmen von der anderen Straßenseite. Nach ca. 8 Minuten trifft der erste Einsatzwagen ein und zwingt die mit Anonymous-Masken und Mänteln verkleideten Lichtkünstler mit vorgehaltener Waffe die Aktion abzubrechen. Ein Beamter überquert die Straße und fordert Roman mit vorgehaltener Waffe auf, die Kamera abzuschalten. Ich filme von der anderen Seite. Als ich bemerkt werde, wird die Waffe auf mich gerichtet. Zu diesem Zeitpunkt kann ich auf dem Display nicht erkennen, dass Waffen im Spiel sind. Die Polizisten sagen aber später, dass dem so war. Ich trete also mit erhobenen Händen aus dem Schatten. Roman und ich müssen neben den zwei Aktivisten am Wagen warten. Alle werden durchsucht und die Kameras werden beschlagnahmt. Ich frage vorsichtig nach freier Meinungsäußerung und Pressefreiheit. Ständig schneidet man uns das Wort ab. Omas zeigt seinen Presseausweis. Die Polizei übergeht ihn ständig und lässt ihn nicht ausreden. Sie sprechen einen Platzverweis aus und nehmen diesen Platzverweis dann als Begründung, hier nicht filmen zu dürfen. Meine SD-Karten werden beschlagnahmt, die Kamera bekomme ich zurück. Da ich etwas Gras in meiner Tasche habe, muss ich mit auf die Wache. Die anderen verbleiben noch am Tatort. Später erfahre ich von den beiden Lichtaktionisten, dass Romas der Polizei zwar kurz ein paar Videobilder gezeigt hat, aber dann die Karte verschwunden war. Daraufhin wurde Romas erneut durchsucht, auch in seiner Unterhose, und die beiden anderen Lichtaktivisten auch gleich mit. Das ist also die Stellungnahme von dem Amateurfilmer. Muss man dann jetzt davon ausgehen, dass im Bereich der Gießener Straße, der Friedberger Landstraße, wo das US-Konsulat sich jetzt ja befindet, dass man da ständig mit Durchsuchungen rechnen muss, wenn man sich im Bereich dort aufhält?
Das kann passieren, wenn ich recht war. Letzten Mittwoch, was war da abends? Erzähl doch mal kurz.
Ja, letzten Mittwoch hatte ich das Glück, dass einige Aktivisten von Occupy und auch eine Reporterin von der FAZ direkt vor Ort war. Und wir hatten uns dort auch wieder friedlich wie immer hingesetzt und unsere Schilder aufgebaut, beziehungsweise ich hatte meine Schilder aufgebaut. Und dadurch, dass wir da 6-7 Personen waren, die ganze Sache war angemeldet, alles war legal, die Polizisten wussten ganz genau, wir sind friedlich, die kannten mich ja jetzt schon bereits 1,5 Wochen lang. Mhm. Und da kam dann die Polizei doch noch rüber und hat da angefangen zu fragen, wer sind die Leute, wollte unbedingt die Personalausweise sehen. Die haben sofort alle Personalien auch bekommen, weil wir wollten ja keinen Widerstand leisten oder so. Und da wurde die Reporterin von FAZ buchstäblich durchlöchert und gefragt, was sie dort machen wollte und ob es noch Kameraaufzeichnungen geben würde. Der Jan, der musste seine Taschen teilweise leerräumen und das aus... Einfach so, weil sie jetzt sicher gehen wollen, dass dort nichts passiert. Mit der Begründung, dass das US-Konsulat in Frankfurt das größte weltweit sei und dass es ein besonders sensibles Objekt wäre und man könnte ja nicht von vornherein sicherstellen, dass dort nicht irgendwelche Leute sind, die diese Mahnwache ausnutzen, um zum Beispiel vielleicht einen Anschlag oder sowas zu verüben. Also völlig, ja.
Überdreht.
Da hat genau. Die Polizei schon wieder geltendes Recht gebrochen, weil im Rahmen einer politischen Veranstaltung, Kundgebung oder Demonstration ist eine Personalienfeststellung generell unzulässig. Das weiß die Polizei auch. Sie handhaben das trotzdem oft anders, speziell mit Personen, die sich A, entweder nicht so gut auskennen oder B, sich nicht zur Wehr setzen wollen, weil... Ich meine, seit 1,5 Jahren mache ich regelmäßig einmal im Monat auch vor der EZB direkt Protest direkt neben ihrem Haupteingang. Und niemand würde wagen, dort die Personalien festzustellen von irgendjemanden, außer der Versammlungsleiter ist der Einzige, der sich ausweisen muss auf Verlangen.
Das ist wo geschrieben? In der Versammlungsfreiheit, im Grundrecht, oder?
Nee, im Grundgesetz steht es so jetzt nicht drin, aber es gibt ein dazugehöriges Versammlungsrecht, Auslegungsbestimmungen, Grundsatzurteile von Land- und Bundesgerichten. Also es ist ein Fakt, dass im Rahmen einer politischen Versammlung, wer sich dort befindet, eben weil niemand wegen der Teilnahme an einer solchen Versammlung Nachteile in Kauf nehmen darf oder sollte, ist eben bei der Teilnahme eine Personenkontrolle unzulässig, definitiv.
Ist auch nachvollziehbar, warum.
Ja. Aber die Grundrechte existieren ja nur dann, wenn man sie bei anderen einfordert.
Mhm. Ja, das ist wirklich besorgniserregend. Alexander, du bist, wie gesagt, der Initiator der Mahnwache. Kannst du uns noch sagen, wann die begonnen hat? Und ich habe auch gelesen, ein bisschen recherchiert, du sagst, du hast in deinem ganzen Leben noch nicht demonstriert.
Ja, das ist richtig.
Ja. Was war denn jetzt wirklich dieser zündende Punkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich auch aktiv?
Ja, wie hat das angefangen? Ich habe in den Medien das mit Julian Assange damals mitverfolgt. Ich fand das sehr spannend, dass er da quasi für WikiLeaks irgendwie die Freiheit für uns alle Menschen verteidigt hat. Und jetzt 1-2 Jahre später kam dann auf einmal der Edward Snowden. Da habe ich es auch mitbekommen, dass wieder ein Whistleblower aus den NSA-Kreisen beziehungsweise aus den Regierungskreisen von den USA und legt uns dort die Programme Prism und Tempora offen. Und ich fand das so extrem spannend, dass ich das wirklich komplett von vorne bis hinten nachverfolgt habe. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gehen die Menschen aus Deutschland nicht auf die Straße und demonstrieren gegen das Ganze geschehen. Ich meine, Prism ist das eine zur Internetüberwachung, aber gerade wenn wir bei dem Thema Tempora sind, Tempora ist ein umfangreiches Programm. Damit wird nicht nur Facebook abgehört, womit viele Medien mal als Schlagwort argumentieren, sondern wir reden da wirklich von Satelliten, Scans, etc. und die Telefonleitungen, alles wird abgehört, auch die Handygespräche. Man kann ganz gut die Handys, ein Bewegungsprofil erstellen, etc. Und Tempora greift auf diese Daten zu. Auf Telefone, aufs Internet, auf die E-Mails, auf alles. Mhm. Wirklich auf alles, was wir so in unserer Freizeit tun, sobald elektronische Geräte dabei sind oder halt der normale Analoganschluss des Telefons zu Hause. So, soweit so gut. Ich habe das, wie gesagt, nachverfolgt, habe mich gewundert, es gehen einfach keine Leute auf die Straße. Ich meine, wenn wir heute nach Ägypten rüber gucken oder nach irgendwelchen anderen Ländern, wenn da irgendwie nur eine Fliege erschossen wird, dann sind wir sofort auf der Straße. Hm. Ja, okay, ich will das jetzt nicht banalisieren. Die haben bestimmt ihre ganz extremen Gründe, warum sie das tun. Keiner ist auf der Straße. Okay, alles klar. Ich warte 14 Tage ab, 3 Wochen. Es passiert einfach nichts. Und dann auf einmal kam die Nachricht, dass die NSA auch Festplatten von deutschen namhaften Energiefirmen abgehört hat beziehungsweise geschnüffelt hat und dass diese Energiefirmen ihre neuesten Technologien an Windräder drüben in Amerika anbieten wollten. Mhm. Und nach einer Woche oder so kriegen die eine Absage. Mhm. Und nicht mal 1-2 Monate später steht das Windrad mit der deutschen neuesten Technologie irgendwo in der Wüste herum und dreht da munter vor sich hin. So, wo wir bei dem Punkt Wirtschaftsspionage sind. Ja. Und
das geht ja weit darüber hinaus gegenüber der Terrorismusbekämpfung, die eigentlich damit ja geplant ist.
Ja, richtig, ja. Richtig. Und das Ganze, das hat mich so extrem aufgeregt, denn ein paar Freunde von mir und ich, wir sind jetzt schon seit längerer Zeit eine große Firma am Plan. Das ist unser Lebensprojekt. Und dadurch, dass wir halt unsere Regierung vertraut haben, ja, das mag jetzt für den einen oder anderen blauäugig klingen, aber ja, wir haben wirklich drauf vertraut, dass unsere Regierung da nicht irgendwie was Komisches zulässt. Mhm. Haben wir unsere kompletten Daten, die ganze Firmenidee im Internet liegen und das bei einem Cloud-Service. So, das heißt also, unsere komplette Idee liegt im Internet, NSA schnüffelt rum, Wirtschaftsspionage und die Technologien werden an den Meistbietenden verkauft.
Na klar.
Und das war der Punkt, da kam ich dann montags von der Arbeit nach Hause und da war ich so sauer, ich habe eine Kaffeetasse zerbrochen, so sauer war ich. Da habe ich zu meiner Freundin gesagt, okay, jetzt reicht's, es ist einfach keiner auf der Straße, ich muss jetzt was machen. Und da hat meine Freundin nur gesagt, ja, dann mach. Und da bin ich zum nächsten Zeitschriftenhandel gegangen, hab den Verkäufer noch fast rund gemacht und hat er mir zwei Plakate geschenkt, einen dicken Edding und hat gesagt, junger Bursch, dann geh auf die Straße und änder's. So, bin ich in Frankfurt vors US-Konsulat und hab da quasi angefangen zu demonstrieren. Der Anfang sah relativ unspektakulär aus, dadurch, dass ich nicht wusste, was ich darf, bin ich dort erstmal zur Polizei gegangen und hab gefragt, was darf ich denn eigentlich? Mhm. Die Polizei sagte mir, im Prinzip darf ich nichts. Das war die originale Aussage, ich darf nichts. Und da habe ich mir gesagt, okay gut, ich habe jetzt Plakate dabei, die würde ich aber ganz gerne zeigen. Nee, das darfst du nicht. So, dann bin ich dann auf die andere Straßenseite gegangen, gegenüber von US-Konsulat und habe die Plakate rumgedreht und habe mich da eine Stunde lang wirklich erstmal hingesetzt und überlegt, was machst du jetzt? Hm. Das ist mir eingefallen, ja, ich bin ja rechtsschutzversichert. Und habe meine Freundin angerufen. Meine Freundin hat mir dann eine Anwaltshotline im Internet rausgesucht. Die habe ich auch sofort angerufen und da hat mir der Anwalt erstmal erklärt, was ich so alles darf. Mhm. Ich bin alleine, ich will demonstrieren, das heißt, ich darf da rumstehen, ich darf brüllen, ich darf heulen, ich darf da rumsitzen bis tief in die Nacht, ich darf meine Plakate zeigen, ich darf alles.
Mensch sein einfach.
Richtig, ja. Richtig. Vor allem Mensch sein, ja. Das ist das Wichtigste. Steht ja. So in den Grundgesetzen. Das habe ich der Polizei natürlich mitgeteilt. Ich habe den Anwalt über meinen Laptop knallhart lautgestellt und habe dann mit der Polizei einfach eine Konferenz veranstaltet. Die Polizei war jetzt in dem Moment sofort aufgeklärt, haben gesagt, okay, gut, darfst du machen. Und dadurch, dass es der erste Tag bin, ich eigentlich ein braver Bürger bin, habe ich mich dazu entschlossen, erstmal ein bisschen außerhalb des Geländes mich zu positionieren. Und habe da quasi meine Plakate aufgeschlagen und das war dann der erste Tag und der Protest ging los.
Und mittlerweile hast du eine ganze Masse Mitstreiter gefunden und gewonnen. Ich glaube, du hast angefangen am 15. Juli.
15. oder 5. Es war Anfang Juli, war es.
Ah, okay, ja. Und ja, Wie soll es weitergehen? Was hast du vor?
Ja, wie geht's jetzt weiter? Also ich habe jetzt meine Mitstreiter zum Glück am Samstag mit auf die Demonstration nehmen können. Mhm. Und aktuell sieht's so aus, vor dem US-Konsulat werden wir leider dadurch, dass es so extrem abgelegen ist, nicht allzu sehr wahrgenommen. Mhm. Auch die Resonanz auf den jeweiligen Seiten der Social Networks ist leider nicht allzu toll, auch ein bisschen schwierig. Und derzeit werden wir wahrscheinlich die Mahnwache bis Samstag fortführen. Mhm. Und danach werden wir uns erstmal 14 Tage zurückziehen und intensivst über das Thema überlegen, wie wir die Menschen in Deutschland dazu ermuntern können, auch auf die Straße zu gehen oder, wenn sie wenigstens zu Hause sind, wie man sich da engagieren kann, indem man zum Beispiel vielleicht einfach eine Flagge raushängt aus dem Fenster, wo drauf steht, nein, Prison, ich möchte nicht. Mhm. Sowas in der Art. Mhm.
Gib doch mal gerade den Begriff, den man in die Suchmaschine eingibt, um deinen Blog zu finden.
Ja, also Informationen zu unserer Sache findet ihr zum einen unter www.antiprism.de und zum anderen findet ihr uns auch noch über Google, indem ihr einfach Fieldbreaker Blog Antiprism in Verbindung mit Blog eingebt. Ich weiß gar nicht, Thomas, ich hatte dir auch noch mal per E-Mail was geschickt. Hast du das jetzt gerade noch in Erinnerung?
Nee, ich hab's nicht in Erinnerung. Ja.
Soweit ich weiß, war es dann noch AKPT.
Blog, genau.
Mit ja,
Blog.
Genau.
Und dann geht's.
Genau, also wenn man bei Google einfach uns unter AKPT, Leerzeichen, Blog googelt, sind wir fast unter erster Stelle auf Google zu finden.
Oder unter eurer beliebten Suchmaschine, weil der Moderator rollt schon mit den Augen zwecks der Werbung.
Genau. Eine Suchmaschine eurer Wahl, selbstverständlich. Ja. In Verbindung mit der NSA-Affäre gab es auch von 32 namhaften Autoren einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel. Dort wird gefordert oder gesagt, wir erleben einen historischen Angriff auf unseren demokratischen Rechtsstaat, nämlich die Umkehrung des Prinzips der Unschuldsvermutung hin zu einem millionenfachen Generalverdacht. Schreiben Sie in einem offenen Brief, der am Freitag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht wurde und vorher bereits im Internet verfügbar war. Es wachse der Eindruck, dass das Vorgehen der US-Behörden von der deutschen Regierung billigend in Kauf genommen würde. Zu den Unterzeichnern zählen Julia C., Ilja Trojanow, Moritz Rinke und Ulrich Beck und 30 weitere, wie gesagt. Ja, stimme ich ein bisschen zu. Wenn ich die Medien verfolge, fühle ich mich auch durch den Bundesinnenminister Friedrich, der ja sozusagen eigentlich die amerikanische Regierung in Washington zum Rapport bestellen wollte, aber das wohl doch eher ein Schuss nach hinten war. Seid ihr denn mit der Aufklärungsarbeit unseres Bundesinnenministers zufrieden?
Also ganz und gar nicht. Und wo du gerade die Merkel erwähnt hast, da fällt mir noch was ein, dass also die Frau Merkel Parteiinteressen sowieso vor den Eid ihrer Bundeskanzlerschaft stellt, weil wir waren vor einer guten Woche in Aschaffenburg, da war die Merkel zu Besuch. Da haben wir eine Gegenkundgebung gemacht. Sie war auch ziemlich gestresst, weil wir sehr laut waren. Und hinterher gab es ein 5-Minuten-Gespräch mit einem unserer Aktivisten und da wurde sie gefragt, warum sie denn zu den Blockupy-Vorfällen hier in Frankfurt bisher nichts gesagt hat, wo sie doch Türkei und alles kommentiert. Mhm. Und daraufhin sagte sie, ja, sie könne ja wohl schlechten Parteikollegen in die Pfanne hauen.
Aha.
Ja, also wer als Bundeskanzler für alle da sein muss, der kann auch auf Parteikollegen keine Rücksicht nehmen. Der sollte nur Rücksicht nehmen auf seinen Amtseid und sonst auf gar nichts.
Kann es vielleicht sein, dass die Sensibilität der Deutschen vielleicht höher einzuordnen ist als bei den Bündnispartnern, zum Beispiel der USA? Es haben ja auch Frankreich und die Großbritannien zugegeben, dass sie uns, die Deutschen, bespitzeln. Kann es sein, dass es Sensibilitätsgefühle vielleicht aus der Erfahrung aus schlimmen Zeiten der Gestapo oder der Stasi, dass wir in Deutschland überempfindlich reagieren?
Zum Thema Überempfindlichkeit innerhalb von Deutschland, wenn es um solche, vor allem solche Spähprogramme geht, kann man irgendwie ein bisschen von unserer Seite her zurückweisen. Weil wenn ich nach Amerika gucke, wenn dort was herauskommt, dass die Bevölkerung von den eigenen Reihen ausgespäht wird, dann sind die Leute sofort auf der Straße. Die Amerikaner lassen sich das noch weniger gefallen als wir. Und sobald Amerika mitbekommen würde, wenn das jetzt zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispielland, das ist kein Fakt. Zum Beispiel Spanien würde jetzt mal Amerika aushören in dem Umfang, wie sie es mit uns machen. Dann gebe ich in Briefen Siegel drauf, dass Amerika spätestens nach 2 Wochen die ersten Sanktionen raushaut und das Land in Grund und Boden stampft. Ja, vielleicht nicht mehr Militär, aber definitiv wirtschaftlich. Jetzt stelle ich mir die Frage, in Amerika sind sie sofort auf der Straße. Hier bei uns zu Hause sind sie nicht auf der Straße. Von den meisten Leuten höre ich, wir können doch sowieso nichts ändern.
Machen, ja.
Also wir sind als deutsches Volk sehr, sehr akzeptabel und sehr brav geworden. Und ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
Also einige Kolumnisten in der Zeitung haben gesagt, im Moment sei die politische Generation vom Kohl platt gesessen worden.
Das kann es ja, natürlich also auch sein.
Dieses Zitat habe ich schon mehr wie einmal irgendwo bei Leuten gefunden.
Ja, wir machen noch ein bisschen Musik und dann geht es weiter mit den Themen zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit in Europa, Hungerlöhne in Hessen und noch viel mehr. Bleibt also dran hier im ABS-Magazin. Ja, da sind wir wieder zurück im ABS-Magazin heute am 31. Juli 2013. Und nachdem wir uns jetzt vieles über Internetspionage und unseren amerikanischen Bruder in Erfahrung bringen konnten, der vielleicht doch gar kein so toller Bruder ist, wollen wir uns ein bisschen auf das Thema Blockupy Frankfurt und auch Occupy Frankfurt widmen. Und Thomas sitzt mir ja gegenüber. Er ist nicht Sprecher von Occupy Frankfurt, sondern Aktivist von Occupy Frankfurt. Und ich möchte ihn fragen, ich habe hier noch auf Wiedervorlage mir gelegt zu den Blockupy-Aktionstagen aus dem Jahre 2012. Da wurden ja damals 1000 Menschen eingekesselt, ihre Personalien festgestellt und es gab im Anschluss daran 199 Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsverbot in der Innenstadt. Und die Stadt Frankfurt hat demnach Bußgeldbescheide an die Aktivisten verschickt, jeweils über 223 Euro. Weißt du Näheres, Thomas, darüber, ob dieses Bußgeldverfahren mittlerweile eingestellt worden ist oder ob die Stadt Frankfurt immer noch darauf besteht?
Also es gibt da mit Sicherheit noch einige Verfahren, die laufen. Über die ganz aktuelle Rechtslage wird sicherlich die Rote Hilfe viel konkreter Auskunft geben können. Vielleicht auch zur Erklärung der Hörerinnen und Hörer, warum der Bernd öfter mal durcheinander kommt. Ich bin nämlich einer der Pressesprecher vom Blockupy-Bündnis, aber bitte kein Sprecher von Occupy Frankfurt. Und also die Sache ist halt die, wir haben den Aktivistinnen, die ein Bußgeld angedroht bekommen haben, verhängt bekommen haben, empfohlen, gegen alles Widerspruch einzulegen, weil wir die Rechtmäßigkeit nicht einsehen. Wir haben also bei Blockupy eine Antirepressions-AG, die sich in enger Zusammenarbeit mit der Roten Hilfe und dem Ermittlungsausschuss um solche Dinge kümmert. Auf der Webseite von Blockupy-Frankfurt findet man auch den Kontakt zur Antirepressions-AG, wenn man Probleme hat vom letzten Jahr oder diesem Jahr. Und es ist ja jetzt kürzlich ein Verfahren in der Hauptverhandlung hier vorm Gericht gewesen. Da wollte wohl der Richter am liebsten das ganz schnell durchgewunken haben, weil nämlich was ihn störte war, dass da plötzlich die ganze Bank voll mit Presse saß und hinten auch noch 30 Aktivistinnen. Da ging es also auch im Zusammenhang mit 2012 wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt bei einer Personenkontrolle. Und nachdem sie gesehen haben, wie viel Öffentlichkeit da ist und dann nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem öffentlichen Aufschrei von dem, was am 1. Juni hier in Frankfurt gelaufen ist, hat der Richter, der eigentlich dafür bekannt ist, alles und jeden ziemlich schnell zu verknacken, dann ganz, ganz schnell die Staatsanwaltschaft gefragt, ob man das nicht im Rahmen wegen Geringfügigkeit einstellen könne. Mhm. Und auch die Staatsanwaltschaft war froh, ich vermute politische Weisung, weil der Richter ist zwar frei in seiner Entscheidung, ein Staatsanwalt aber nicht. Mhm. Ist man dann, es hat keine 10 Minuten gedauert, war das Verfahren eingestellt wegen Geringfügigkeit. und Schluss damit, dass man es vom Tisch hat, dass auch ja nicht da nochmal 10.000 und mehr auf die Straße gehen wegen Einschränkung der Freiheiten hier in Deutschland.
Das zeigt also, wie wichtig es ist, die Öffentlichkeit zu mobilisieren, auch sich selbst ein Herz zu nehmen und einfach mal auf die Demo mitzugehen. Es gibt da schöne Eindrücke, es gibt natürlich auch negative Eindrücke, die ja doch meistens von einseitiger Gewalt, nämlich der Demo-Verhinderer ausgeht. Also ich kann mich daran erinnern, dieses Jahr nach der Blockupy-Demo, nachdem diese Einkesselung passiert war, die Demo mit den 10.000 Leuten war dermaßen bunt, das hat eher an Woodstock und Blumenkinder erinnert und inspiriert, vielleicht auch mal mitzumachen. Aber nicht jede Demo ist so friedlich, das muss man auch sagen. Warum gerät eine Demo denn eigentlich so außer Rand und Band? Gibt es da so ein paar Grundsätze, wo man erahnen kann, jetzt gehe ich lieber?
Also eine Demo außer Rand und Band, ich glaube, das ist gar kein Thema für heute. Was vielleicht ein viel deutlicheres Thema ist, du sprachst das an, von wegen die Demo laut und bunt und überhaupt. Und wenn man mal anguckt, die Demo vom 1. Juni und das, wie die Leute aussahen, wie sie ausgerüstet waren, die Polizei sprach von passiver Bewaffnung etc. etc. Mhm. Auch unser Innenminister sprach davon. Und die Demo gegen die Polizeigewalt eine Woche später, da waren die Leute genauso ausgerüstet mit Regenschirmen, mit Sonnenbrillen, mit Styroporschildern, wo man von passiver Bewaffnung eine Woche vorher gesprochen hat. Aber niemand hat die Demo planiert. Es waren 150 Polizisten in der Stadt für diese Riesendemo. Ja, ich war ja mit im Verhandlungsteam dieser Geschichte. Ich habe auch direkt im Ordnungsamt gesagt, wenn ihr Lust habt, dann planiert diese Demo wieder. Und dann sind wir nächste Woche nicht nur 10, sondern sind vielleicht nächste Woche 50.000. Weil je öfter man eine Demo, die nur das Recht zur freien Meinungsäußerung in Anspruch nehmen will, je öfter man so etwas planiert, umso mehr Leute gehen auf die Straße. Mhm. Und das ist das, wo unsere Regierung überhaupt gar kein Interesse daran hat, die sozusagen unpolitischen oder die nicht politisch aktiven Leute, dass die plötzlich ihren Fernsehsessel verlassen, weil sie sehen, was da passiert, geht sie selber sehr persönlich an und dass die auf die Straße gehen. Und das ist die große Gefahr. Die Gefahr ist für die nicht, wer auf die Straße geht, das ist eh bekannt. Das sind eh aus Sicht der Behörden mehr oder minder immer die gleichen Verdächtigen.
Ja, darauf wollte ich eigentlich drauf hinaus. Ich stelle mir vor, es hört jemand zu, der noch nie auf einer Demo war und wurde immer gewarnt durch die Nachbarn und Eltern, geh da nicht hin, das ist gefährlich. Da wollte ich eigentlich hinaus mit der Frage, aber die müssen wir ja gar nicht beantworten. Wann kann ich denn beurteilen, wird es jetzt gefährlich? Wann werde ich jetzt auch gekesselt? Was passiert mir? Kriege ich Pfefferspray in die Augen gesprüht und so weiter? Also aber ich glaube, das können wir heute gar nicht.
Also es gibt ein ganz klares Indiz dafür, wenn nämlich die Polizei Robocop-ähnlich angezogen zu Tausendschaften aufmarschiert, dann will die Polizei keine Demo-Begleitung machen, sondern eher einen bürgerkriegsähnlichen Repressionseinsatz fahren. Mhm. Weil sonst, wofür brauchen sie das?
Ja. Ja. Es gibt einen Artikel aus der Frankfurter Rundschau online vom gestern, vom 30. Juli. Und der beschäftigt sich mit den Blockupy-Aktionstagen aus dem Jahre 2012. Die Überschrift lautet, Gericht hält Polizeieinsatz für rechtmäßig. Und diesen kurzen Artikel möchte ich euch kurz vorlesen. Einen umstrittenen Polizeieinsatz während der Blockupy-Aktionstage 2012 hält ein Gericht nun für rechtmäßig befunden. Bei den Blockupy-Aktionstagen 2012 werden 3 Reisebusse aus Richtung Berlin am Homburger Kreuz von der Polizei angehalten. Einige der Insassen werden mehr als 7 Stunden festgehalten. Das Frankfurter Verwaltungsgericht urteilt nun, dass der Polizeieinsatz rechtmäßig war. Ein umstrittener Polizeieinsatz während der Blockupy-Aktionstage 2012 war nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt rechtmäßig. Die Polizei hatte am 17. Mai 2012 an einer Autobahnmeisterei nahe des Bad Homburger Kreuzes eine Kontrollstelle eingerichtet und 3 Reisebusse aus Berlin herausgewunken. Einige der Insassen wurden dort mehr als 7 Stunden festgehalten, darunter auch Johanna D., die 5 Stunden in dem Bus ausharren musste, bis sie kontrolliert wurde. Dabei wurde die Kontrolle mit einer Videokamera aufgezeichnet. Die Berlinerin empfand die Behandlung als Tortur und klagte. Nach einer mündlichen Verhandlung Mitte Juni kam die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts nun zu dem Schluss, dass die polizeiliche Freiheitsentziehung in ihrer Art und Weise nicht zu beanstanden ist. Die Klägerin durfte demnach für die Dauer des Datenabgleichs festgehalten werden. Da insgesamt 187 Personen überprüft werden mussten, habe die Kammer auch hinsichtlich der Dauer der Freiheitsentziehung keine durchgreifenden Bedenken. Das Vorgehen der Polizei sei angemessen gewesen. Die Klägerin war allerdings auch nach dem Datenabgleich noch für geraume Zeit festgehalten worden. Dies sei in der Tat rechtswidrig gewesen, urteilte die Kammer. Die Frage, ob die Videoaufnahmen von der Frau rechtmäßig gewesen seien, ließ das Gericht indes unbeantwortet. Grundsätzlich seien der Polizei Aufnahmen zur Eigensicherung erlaubt, die erkennungsdienstliche Behandlung sei aber ein eigener Streitgegenstand, für den zunächst geklärt werden musste, ob die Aufnahmen archiviert und gespeichert worden seien. Der Vertreter des Landes Hessen hatte dazu in der mündlichen Verhandlung nur vage Angaben gemacht. Die Kosten des Verfahrens habe zu 90% die Klägerin Johanna D. zu tragen, urteilte das Verwaltungsgericht. Die restlichen 10% zahlt das Land Hessen. Wollt ihr das kommentieren?
Na, da kann ich also ganz klar drei Punkte will ich mal dazu kommentieren. Das eine ist die Videoaufnahmen der Polizei zur Eigensicherung. So in dem Moment, wo Busse angehalten und gekesselt sind sowieso, wieso müssen dann noch Videoaufnahmen zur Eigensicherung stattfinden? Ja, ich meine, wenn irgendein wütender Mob einer Reihe von Polizei gegenübersteht, dass die Polizei dann Videoaufnahmen macht, das ist noch nachvollziehbar. Ja, alles andere nicht. Mhm. Eine zweite Sache ist, die Rechtmäßigkeit des Anhaltens dort. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon in der letztendlichen Instanz ist, die dann da Rechtsbestand haben wird, weil dieses ist ja das Verwaltungsgericht Frankfurt. Die nächste Instanz wäre dann der Staatsgerichtshof Kassel. Da ich den Einzelfall nicht kenne und auch nicht weiß, was die Rote Hilfe jetzt aufgrund der Aktenlage empfiehlt, bliebe abzuwarten, ob es in die nächste Instanz geht. Und was noch ganz interessant ist zu bemerken, die gleichen Leute, die da in diesen Bussen waren, das sind die gleichen Leute, die danach nach Eschborn gefahren sind, weil sie ja ein Stadtverbot für Frankfurt Innenstadt hatten, aber keines für Eschborn, und sind dann da ausgestiegen, um zu demonstrieren. Und dann hat die Polizei sie da wieder festgehalten und des Platzes verwiesen. Und das ist ja schon als nicht rechtmäßig anerkannt. Da hat die Polizei ja auch schon Schmerzensgeld, Entschädigung zahlen müssen. Ich weiß gar nicht, ich glaube knapp 500 Euro pro Nase. Und also man versucht halt hinterher auch noch manches, was erkennbar nicht in Ordnung ist, auch hinterher noch irgendwie rechtmäßig darzustellen. Ja, von wegen und überhaupt.
Ist das denn Beamtenwillkür, die da stattfindet, oder kommt da ein Auftrag von oben? Oder vielleicht für Alexander wollte auch noch.
Genau. Was ist deine Idee dazu?
Ja, ich war ja, wie gesagt, noch nicht so oft auf Demonstrationen, aber das hat auch Gründe, warum ich nicht zu Demonstrationen gegangen bin. Und das sind genau solche Gründe. Ich hatte da mal vor einigen Jahren in Nidda, hier in Hessen, die Erfahrung gemacht, da war eine Demonstration gegen Rechtsradikale gelaufen. So, da ich gerne nur mal mit schwarzen Klamotten rumlaufe, habe ich auch einen dementsprechend langen Mantel dazu. Da bin ich damals zu meiner Freundin gelaufen, mit dem Schulrucksack noch auf dem Rücken und mit meinem langen Mantel. Ich war nicht verpuppt oder sonst irgendwas, also mein Gesicht war frei erkennbar. Und da hat eine Polizistin mit ihrem Kollegen meinen Arm auf den Rücken gedreht und die haben den wirklich richtig hochgedreht, das war richtig ritzeblau, und haben mich mit dem Gesicht frontal an eine Ladenscheibe geknallt und haben mich sofort angefangen zu filzen und haben mich da auch 2,5 Stunden lang im Bus festgehalten, um die Personalien zu kontrollieren. Dabei war mein Personalausweis im Rucksack, den haben sie mich nicht mehr anfassen lassen und selbst nachgucken wollten sie auch nicht. Das kann man jetzt mit dem Platzverweis, mit den Zelten und so weiter, kann man das so ein bisschen in Verbindung bringen. Es ist einfach nicht in Ordnung, was die Polizei sich da erlaubt. Das nimmt Ausmaße an, die können so einfach nicht vertreten werden, das geht nicht.
Also was klar erkennbar ist, ist, dass solche Dinge mit Sicherheit auf Anweisung der Polizeiführung passieren, und ich bin mir sicher, dass die Polizeiführung keine Anweisungen gibt, die nicht politisch gewollt sind.
Ja, die Frankfurter Rundschau hat auch am 27. Juni davon berichtet, dass die Gewerkschaft der Polizei die FR ein linksradikales Propagandablatt nennt, und Grund dafür war die polizeikritische Blockupy-Berichterstattung. Und in dem größeren Bericht sagte dann oder entschuldigt sich der jeweilige Internetbetreuer der Polizeigewerkschaft. Er hätte das diesen Blogbeitrag
aus einem Rechtsradikalen
doch übersehen oder ihm sei das gar nicht so aufgefallen und ergänzt das dann wortwörtlich, er habe das zugemeldet bekommen und dessen Tenor habe seine Meinung und die der Kollegen vor Ort, mit denen er gesprochen habe, wiedergegeben. Und ja, so also hat sich die Polizei mit Sicherheit keine Freunde gemacht im Bereich der Journalisten. Und auffallend ist auch, wir haben es ja vorhin gehabt, mit Medienfreiheit, dass zum Beispiel Pressevertreter, die ihren Presseausweis vorzeigen, trotzdem gefilzt werden, bei ihrer Arbeit behindert werden. Ist davon auszugehen, dass es sich weiter verschärft oder ist da vielleicht auch mal Land in sich, dass man Menschen protestieren lässt, ihre Meinung sagen lässt, ohne sie unter Generalverdacht zu stellen?
Also ohne, dass das Ganze lauter wird, sehe ich das nicht. Weil wir müssen nur mal überlegen, jetzt diese Geschichte mit dem Litauer, die Knarre an, Kopf, Kamera aus oder ich schieß, wo ist denn da die Stimme zum Beispiel von Reporter Without Borders? Ja, wenn in Syrien irgendwas ist oder in Moskau oder in Peking, die schreien bei der kleinsten Kleinigkeit und da halten sie das Maul. Werden die irgendwie von unserer Bundesregierung mitfinanziert oder was will ich da unterstellen? Keine Ahnung. Also ich will da gar nichts unterstellen, aber es sind Fragen im Kopf.
Ja. Also viele haben ja auch George Orwells Roman 1984 dabei im Kopf, aber wir stellen fest, die tatsächlichen Verhältnisse sind weitaus schlimmer, als er sich jemals selbst ausmalen konnte.
Ja. Also vielleicht möchte ich noch zu dem Thema ein ganz abschließendes, sehr persönliches Wort sagen, weil wenn unser Innenminister Boris Rhein sich hinstellt und den Pfefferspray-Einsatz gegen kleine Kinder, das Zusammenschlagen von Rentnern, das Kesseln von Leuten über 10 Stunden ohne Versorgung mit Wasser und Nahrung durch die Behörden als verhältnismäßig darstellt und nicht dazu in der Lage ist, sich auch nur bei den kleinen Kindern zu entschuldigen, ja, dann muss ich diesen Menschen, also normal beleidige ich keinen, aber dieser Innenminister ist ein Drecksack und er kann mich gerne anzeigen, ich warte nur drauf.
Ja, es gibt ja Vorwürfe gegen den Innenminister Rhein. Er hätte den Polizeikessel bei Blockupy mit zu verantworten. Er soll vielleicht sogar geplant gewesen sein. Das wirft ihm zumindest auch die Linke vor. Es wird zwar keinen Untersuchungsausschuss dazu geben, aber es gibt zum Beispiel eine Strafanzeige gegen den Frankfurter Polizeipräsidenten Achim Thiel. Und ja, da wird natürlich ermittelt bei einer Strafanzeige. Und wie das so ist, das machen natürlich dann die Kollegen aus demselben Haus. Da gibt es also eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Straftaten im Zusammenhang mit Blockupy beschäftigt und die ermittelt dann also gegen ihren Polizeipräsidenten.
Nun gut, wir brauchen nur mal schauen auf die Statistik, wie viele Beamte werden im Dienst angezeigt wegen Verfehlungen, bei wie viel Prozent der Anzeigen kommt es zu einem Ermittlungsverfahren und bei wie viel Prozent kommt es zu einer Verurteilung. Und da muss man sich mal überlegen, welchen Schritt ein Bürger machen muss, um einen Polizisten anzuzeigen. Da gehört ja auch eine gewisse Mut und Überwindung zu. Ja, ist ja was ganz anderes, als wenn ich dich anzeigen wollte.
Allerdings, ja. Es gab übrigens den Antrag im Hessischen Landtag, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. Aber der wurde geblockt durch die SPD.
Sonst, eine Stimme hätte gefehlt.
Ja, es gab also 24 von 118 hätten zustimmen müssen, wenn ich das hier so richtig verstehe. Also, er wurde nicht ins Leben gerufen, dank der SPD. Ja, Thomas, du hast schon auf die Uhr gezeigt. Ich weiß, wir kommen mit den ganzen Themen wahrscheinlich gar nicht so richtig zu Potte. Aber du wolltest uns auf alle Fälle noch was Wichtiges sagen zur Europäischen Occupy-Zentralbank.
Richtig, sie hat nämlich morgen wieder ihre Schalteröffnung. Und zwar, wer um 13 Uhr zur EZB kommt, neben dem Haupteingang, da sind wir einmal im Monat, immer am Tag der Leitzinsfestsetzung, also 10-mal im Jahr, weil es 2-mal im Jahr im Ausland stattfindet. Dort gibt es unsere aktuelle finanzpolitische Stellungnahme oder Entscheidung. In diesem Monat veröffentlichen wir etwas über das Schneeballsystem der Banken. Da kann man ein bisschen mehr hinterschauen, was denn die Hausbank macht. Und wo sich denn was zu ändern hätte, alle anderen, unsere Veröffentlichungen sind natürlich auch vor Ort oder im Internet, einfach in die Suchmaschine eingeben, EOZB, da findet man alle alten Veröffentlichungen. Und wer immer Lust hat, morgen um 13 Uhr zur EZB kommen. Es gibt auch ein paar nette Reden und ein paar nette Ansprachen, die wir da nicht schriftlich haben.
Alexander, du musst wahrscheinlich morgen arbeiten, kannst nicht da sein.
Das weiß ich noch nicht so ganz. Es kommt darauf an, was mein Arzt mir sagt, weil derzeit bin ich gesundheitlich etwas verhindert. Mhm. Und werde nämlich derzeit wieder auf neue Tabletten eingestellt, wegen meinem Herz.
Da kannst du spazieren gehen.
Ja, spazieren gehen darf ich. Und es könnte sein, dass ich dann morgen nochmal zu Hause bleiben muss, beziehungsweise bis Ende der Woche, bis ich wieder gesund bin.
Ja, das kostet sicherlich auch viel Energie, eine Mahnwache aufrechtzuerhalten. Bist du auch sozusagen täglich mit wie vielen Stunden bist du täglich belastet für deine politische Aktion, für deine Arbeit?
Also das Politische zwischen 3 und 4 Stunden. Und wenn man da jetzt nochmal die 8 bis 9 Stunden Arbeit plus nochmal 2, 3 Stunden Familie raufrechnet, erahnt man schnell, wie wenig Zeit dann noch für sich selbst bleibt. Ne?
Mhm, ja. Es gibt natürlich auch weitere Veranstaltungen von Occupy Frankfurt. Regelmäßige Veranstaltungen, wie ich im Internet der Homepage entnommen habe, findet ihr unter occupyfrankfurt.de. Zum Beispiel am nächsten Sonntag die Assemblea um 16 Uhr am Willy-Brandt-Platz, am Europazeichen, am Montag die AK Flower Power um 18 Uhr und am Dienstag in der Kneipe die Kudi lacht, auch direkt an der EZB die DG Wirtschaft um 19 Uhr.
Die finden, also bis auf die AK Flower Power findet das auch regelmäßig statt. Die AK Flower Power hat, glaube ich, im Moment Sommerpause. Ja. Da hat wohl unser Listenadmin noch nicht genau drauf geguckt, wann er die auszuschalten
okay.
hat, das Treffen.
Ist ja auch Flower Power, da ist man natürlich auch mal unterwegs im Grünen und sitzt nicht nur an der EZB. Wir haben nur noch 5 Minuten Sendezeit und ich hatte ja vorhin angekündigt, noch kurz was zum Thema Jugendarbeitslosigkeit zu sagen. Aber in 5 Minuten ist das Thema nicht zu bewältigen. Aber so bleibt mir vielleicht noch zu sagen, die aktuellen Stände in den Südländern, da fangen wir an mit Portugal mit 42%, Spanien 56,5%, Italien 38,5%, Griechenland 59,2%. Und ja, im Gegensatz zu Deutschland mit 7,6% sieht es in Frankreich auch nicht so viel besser aus, mit 15-25%. Und man kann sagen, dass die Versuche von Kanzlerin Merkel es gab ja einen Gipfel und die Zeitungen sagten dann dazu, Gipfel als Selbstzweck. Merkel bittet EU-Staatschef und EU-Arbeitsamtschef zum Gespräch über Jugendarbeitslosigkeit, also wirklich nur am Selbstzweck dienten. Soviel ich weiß, gab es 2 Millionen oder 2 Milliarden
insgesamt 6 Milliarden auf die nächsten paar Jahre.
Ja, genau, verteilt auf mehrere Jahre, also eigentlich nicht der Rede wert. Man kann sagen, die Jugendarbeitslosigkeit in Europa wird weiter wachsen, weil es wirklich keine Programme gibt, die das verhindert. Und die deutsche Regierung brüstet sich damit, dass man Spanien doch hilft. Immerhin versucht man doch 1000 Lehrlinge in Deutschland auszubilden.
Also ich möchte nur den Herrn Schäuble zitieren, der hat gesagt, Griechenland hat enorme Fortschritte gemacht. Bei 60% Jugendarbeitslosigkeit, wo ist denn da der Fortschritt, Herr Schäuble? Überlegen Sie mal, wie Sie dem deutschen Volk Sand in die Augen streuen.
Ja, sehr zynisch von unserem Wirtschaftsminister. Es gab bei diesem Treffen der Arbeitsamtschefs unter Leitung von Merkel Experten. Und dazu sagte ein Experte aus Griechenland, nämlich Ioannis Propos, sagte, ein Erdbeben droht. Und warnt davor, viele sagen, die jungen Leute wollen ihre Heimat bleiben und nicht aus Jobnot gezwungen werden, auszuwandern. Der Italiener Salvatore Mara ruft Richtung Kanzleramt, passt auf, sonst wird man sich an euch nicht als Bewahrer des Friedens in Europa erinnern. Ja, Hilferufe aus den Südländern. Geschehen ist leider sehr wenig. Ich denke, wir werden das Thema Jugendarbeitslosigkeit in unserer nächsten ABS-Sendung weiter behandeln. Erstmal vielen Dank für euer Kommen.
Gern.
Viel Erfolg für euer Handeln und Tun.
Vielleicht könnte man bei der nächsten Sendung, wenn du in Ende August eine Sendung hast, da gibt es am 31. August wird ein Tribunal stattfinden zu Blockupy. Im Moment sind die Vorbereitungen für dieses Tribunal an der Arbeit. Und da könnte man nächstes Mal drüber sprechen. Mal gucken, wer dann ins Studio kommt. Die Leute, die das veranstalten, kenne ich ja auch.
Das Tribunal richtet sich dann gegen den Herrn Rhein wahrscheinlich.
Das richtet sich nicht gegen jemanden, sondern es richtet sich darüber, was ist da passiert, weil einfach eine Öffentlichkeit hergestellt werden muss, wenn es schon keinen Untersuchungsausschuss gibt. Da sollen also auch Leute zu Wort kommen vom Grundrechtekomitee, eventuell von Kirchen oder überhaupt von Gruppierungen, die außerhalb derer von Blockupy sind.
Mhm. Ja. Alexander, willst du noch was sagen?
Ja, abschließend kann ich eigentlich nur sagen, wenn man so die ersten Anschnitte zu der Jugendarbeitslosigkeit und so weiter, wenn man das hört, sollte man sich wirklich fragen, ob die Zahlen, die wir in Deutschland haben, überhaupt noch real sind und ob da nicht wirklich Schwärzer unterwegs sind, die da Zahlen irgendwo wegmarkieren. Fakt ist, wenn man die ganze politische Sache beobachtet, wie sich das alles entwickelt, in Verbindung mit der Überwachung, mit Occupy und so weiter und so fort, sehe ich, wenn die Regierungen nicht bald handeln, könnte es vielleicht irgendwann mal größere Ausschreitungen geben. Und meiner Meinung nach sollte unsere Regierung versuchen, in unsere Richtung zu kommen, damit sowas erst gar nicht passiert.
Ja.
Naja, also die Statistiken sind nicht gefälscht, nein, aber alle die, die irgendeine Fortbildungsmaßnahme übers Arbeitsamt haben, die fallen ja legal raus aus der Statistik, die sind ja nicht erfasst.
Richtig.
Ja, also es gibt noch viel weiteres zu bereden, zu besprechen, zu informieren. Bleibt Radio X treu und jetzt geht es gleich weiter, wahrscheinlich mit den Kollegen von Virusmusik ab 17 Uhr. Ich kann euch noch sagen, die Sendung könnt ihr nachhören als Podcast unter der Homepage absmagazin.de, allerdings ohne Musik. Und die Playlist gibt es dann unter virusmusik.de im Radioblog. Und nochmal vielen Dank, auch vielen Dank fürs Zuhören. Und zum Schluss nochmal nur die Takte von Guaya Guaya, absolut Gewinner.
Tschüss nach draußen.
Wiederhören.
Macht's gut.